Die Seife im Kopf. Nee, hat 66 Kapitel. Dauert noch ein bisschen. Du weißt nicht, wie langsam ich mich jetzt predige. Okay, Jesaja 45. Letzte Woche haben wir gesehen, Vers 28, der von Kyros spricht. Also Kyros ist Name vom persischen König. Wir haben gesehen, dass Gott seinen Namen hier 150 Jahre, bevor Kyros überhaupt existiert, König ist von Persien, schon erwähnt, namentlich. Und heute geht es um Kyros, um das persische Reich. Kyros ist der zu Esra gesagt hat, okay, bau den Tempel wieder auf. So, ne? Wo der die Schätze von die Babel, gerade hier ist noch Babel, das Babylonische Reich da und die Juden in Gefangenschaft, wo all die Schätze wieder rausgenommen werden und zum Tempel zurückgebracht werden. Ne? Wo die Mauern dann wieder aufgebaut werden später und so. Und das geht ja alles um Kyros. So ein also ziemlich krass, dass Gott das so macht, 150 Jahre vorher. Ne? Und wir wissen auch, in Daniel kannst du sehen, dass er auch... das war Quatsch. Das war was anderes. Wie heißt dieser komische Historiker, den immer alle nennen? Nimbephalus? Nee. Asterix, Obelix, Idefix. Ah, ist egal. Ja. Vergesst es dann. Ist nicht so wichtig. Lesen wir nochmal. 44, Vers 28. Der von Kyros spricht: Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen: Werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Er ist eine Prophezeiung. Und es ist krass, 150 Jahre später passiert genau das. Jetzt Kapitel 45, Vers 1. So spricht der Herr zu Kyros, seinen Gesalbten. Und es ist krass, ne? Weil es ist ein heidnischer König, so der dann zum Glauben kommt an diesen Schöpfer, aber der sich nicht bekehrt. Also er hängt weiter an seinen Götzen, ne? Aber wir wissen, dass Daniel ihn von Jesaja vorliest und dass Kyros selber sich da drinnen liest, das, was wir heute lesen. Ne? So ein, und einfach nur baff ist und hin und weg von diesem Gott von Israel, ne? So ein, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen, um die Lenden der Könige zu entgürten. Also den Hintern zu zeigen, zu entblößen. Um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen, eiserne Riegel zerschlagen und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinen Namen gerufen hat, der Gott Israels. Hammer. Ne? Was wir hier auch sehen, ist, dass Gott der ist, der das Weltgeschehen leitet und lenkt. Ne? Wenn du Römer 13, können wir mal aufmachen. Römer 13, 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, die ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also Straftat, Gefängnis, was auch immer. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, nein, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zornesgerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem der Steuer, Zoll dem Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Als ich es erstmal gelesen habe, habe ich es nicht verstanden, aber so mit der Zeit, weil du hörst halt Geschichte, ne, auch so Hitler oder so, das Dritte Reich oder Krams, ne, wo du dich halt fragst, wo du erstmal in Stottern kommst, denkst, okay, das ist von Gott eingesetzt. Eine Dienerin, ne? So wie dieses Persische Reich. Alle schimpfen immer über Hitler und so, aber davor gab es auch andere Reiche, ne? Und die waren genauso grausam und brutal und haben vielleicht sogar noch mehr Menschen umgebracht, ne? Aber dann sich vorzustellen, okay, das ist Gott, der die beruft und lenkt, ne? Wie so ein Schachbrett oder wie so ein Schlachtfeld, ne? Wenn man den General sieht, wenn er so ein kleines Figürchen hat und so und dann seinen Schlachtplan so vorbereitet und so, die Gruppe steht da und der da, die Bogen dort und so, ne? Der Feind kommt von dort, das ist Gott so, und er hat einen Plan. Einen Plan, der unseren Verstand total übersteigt, aber wir sind auch zeitlich begrenzt, ne? Und genau deswegen ist es wichtig, so wie wir es gerade gelesen haben, dass wir uns unterordnen der Regierung, unter der wir gerade sind. Ob sie nur gut ist oder nicht. Ja. So wie Gott hier gerade gesagt hat im Römer, sie ist nicht eingesetzt zum Guten. Und wir können froh sein, dass wir in Deutschland sind, weil die Regierung ist noch echt gut. Gehen wir in ein anderes Land. Ja, aber Gott hat gesagt, ja, die Regierung ist eingesetzt, aber nicht zum Guten, sondern zum Bösen. Ja. Warum? Weil Gott einen Plan hat, und zwar die ganze Menschheit irgendwann zu erlösen von dieser Sünde, von diesem alten Leib, von diesem Gefallensein. Weil er alles neu machen muss, und dazu muss 1 plus 1 das Ergebnis sein, dann irgendwann. Ne? Ich konnte jetzt nicht 2 sagen, weil ich vorhin ein Gespräch hatte, wo jemand gesagt hat, Einstein hat bewiesen, dass 1 plus 1 auch 5 oder 4 sein kann, oder minus 0,2. Ist mir auch egal, deswegen wollte ich jetzt 1 plus 1 plus 2 sagen. Aber ist auch egal. Wieder zurück. Hier ist jetzt das Babylonische Reich, Weltmacht. Haben gekämpft, haben gemordet, haben geplündert und geraubt. Ja. Wir wissen noch, da war Nebukadnezar. Ja. Und er ist zum Glauben gekommen. Zuerst hat er sich eine Büste machen lassen, sagt man das so? Ein Altar, und alle sollten knien und ihn anbeten, seine Macht und seine Größe. Das Babylonische Reich war bekannt für Baal, ne? Und Nebu. Zwei große Gottheiten. Baal war so die Hauptgottheit. Ne? Baal, Macht und Reichtum, ne? Wohlstand. Und Nebu war Gott der Erkenntnis. Ne? Also Wissen, Macht und Reichtum. Das war so der Leitfaden von Babylonien, um jeden Preis. Und dann auf einmal demütigt ihn Gott und er kriegt ein Herz wie ein Tier, sagt er. Und er fängt an, Gras zu fressen, ne? Sich so zu ernähren, so wie ein Tier draußen rumzumachen. Und irgendwann beugt sich Nebukadnezar vom Schöpfer und tut Buße und demütigt sich. Und auf einmal wird er wieder erhöht und wird er als König eingesetzt. Ne? Und es ist krass, weil du siehst, wie Gott einfach, der hat einen Plan, der macht was. Deswegen sagt Jesus auch, es werden Kriegsgerüchte überall sein und Hungersnöte und dies und jenes und Blas. Aber fürchtet euch nicht. Das alles muss geschehen, bevor ich komme. Ne? Und so ist es auch hier. Und Gott sieht einen größeren Plan als wir. Ne? Sein Volk haben wir gesehen in den letzten Wochen, ist nur in Gefangenschaft und zerstreut. Warum? Weil sie ihren Gott vergessen haben. Sie haben ihren Gott ja schon fast verleugnet. Ja. Vielleicht noch nicht mit dem Mund, aber mit ihren Taten im Herzen haben sie ihn verleugnet. Haben sich anderen Göttern zugewandt, haben ihn nicht mehr gesucht, nicht mehr gefragt. Ist egal, ich mache mein Leben. Ich baue mit dich, wie ich das brauche. Ja. Will mich nicht mehr ändern oder anpassen. Ich brauche nicht deine Grenzen. Ich suche mal selber meine Grenzen aus. Ich bin weise geworden. Ja. Und dann schickt Gott ihn in die Verbannung, und das hat er mehrmals gemacht. Aber so einen kleinen Überrest hat er sich immer vorbehalten, hat er gesagt. Aber diese kleine Überrest, die mich suchen, die auf mich vertrauen, die auf mich warten und auch die, die sich wieder demütigen und umkehren von ihrem Weg, die werde ich wieder sammeln an ihrem Ort, wo sie hingehören. Und ich werde alles neu machen. Und so ist es immer und immer und immer wieder passiert. Letztens wurde ich gefragt von jemandem, würdest du Hitler töten, wenn du die Chance dazu hättest, bevor er anfängt mit seiner Macht, so, ne, als er noch Künstler war oder so. Und ich so, nee, würde ich nicht. So, aber der hat 5 Millionen oder was weiß ich wie viel, 6 Millionen Juden umgebracht. Ne? Und Liebe ist doch auch, wenn der 6 Millionen und einste, wenn ich den liebe, um den zu schützen, ihn töte. Ne? Und ich finde das hirnlos. So, das ist eine dumme Frage. Und das ist nicht das, was Jesus will, oder? So, Jesus will, dass wir unsere Nächsten lieben. Dass wir Vertrauen haben in seinen Plan. So, und dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch, sondern gegen Geist. Ich bin nicht berufen, jemanden zu ermorden, nur weil er schlecht ist in meinen Augen. Von Paulus weiß ich, wir alle sind zu allem fähig. Das sagt Gottes Wort. Das heißt doch, ich könnte ein Hitler sein. Auch wenn ich es mir jetzt überhaupt nicht vorstellen könnte. So, ich soll nicht richten, sondern richten lassen. Von daher ist es schwer, manchmal zu vertrauen dann Gott, warum ist die Regierung jetzt über mir? Oder warum es ist schwer für mich jetzt, mich unterzuordnen. Auch würden wir heute im Dritten Reich leben, dann müssten wir uns auch dort unterordnen. Nicht zur Sünde und nicht gegen Gottes Wort, aber wie wir es gelesen haben hier, um Gott zu ehren. Und wenn die Regierung allerdings fordert, dass wir Jesus verleugnen, so, dann gut, müssen sie uns umbringen. Ne? So, aber wir sollen das Gute tun. Und das ist halt das, 6 Millionen sind gestorben, okay, aber hier sind viel mehr gestorben. In all den Reichen, die kamen. Ne? Und es war Gott, und das lesen wir auch heute wieder, Gott, der diese Macht dorthin schickt, um alles zu verwüsten. Ne? So, aber dann, um wieder was Neues zu bauen, hätte er das nicht gemacht und die Reiche dort nicht hingeschickt, Israel nicht zerstört und in eine Verstreuung gegeben, haben wir gelesen, was passiert wäre. Er hat einen Überblick. Sie hätten ihn verlassen. Dann wäre es kein Jesus da gewesen. So, dann wären auch alle Heidenvölker verloren gewesen. So, Gott musste immer wieder sein Volk läutern und auf manchmal wegen ihrer harten Herzen auf eine andere Bahn bringen. So, dass sie wieder schreien nach ihm. So, dass sie wieder in seinen Geboten leben. So, dass seine Gebote, sein Wort überdauert, bis Jesus kommt. So, dass wir sein Wort haben. So. Weißt du, wenn Gott so über sein Volk richtet und über uns richtet, so dann ist es was Gerechtes und was Gutes. Schau dir an, was im Dritten Reich passiert ist. Dadurch ist was passiert, was keinem anderen Volk vorher passiert ist. So. Sie wurden wieder eine Nation. Guck dir die Zigeuner an. So, ne? Aber Israel, das war ein Wunder. Israel ist wieder eine Nation geworden, hat wieder einen Platz bekommen, ihr Land, sogar im verheißenen Land. So, ne? Gott hat sie wieder gesammelt. So, wäre politisch gesehen anders gar nicht gegangen. So, ist der Hammer. So, weißt du, Gott hat einen Plan mit uns allen. Deswegen, wenn wir die Welt sehen, wie sie gerade durchdreht, nicht verzweifeln oder Angst kriegen. Es gibt genug, die ganze Zeit nur schlechte Propaganda von sich geben. Ne? Wo du echt Panik kriegst und denkst, okay, ich noch durch aus meiner Haustür raus. Ne? So, aber das ist alles Nonsens, weil wir wissen, dass wir einem Gott folgen, der das alles schon geplant hat. Jede Regierung, die kam, jede Regierung, die ist und jede, die sein wird, muss sein. Verstehen muss ich es nicht. Nur vertrauen und mich unterordnen. Ne? Und so ist es auch hier, 150 Jahre vorher, dass Gott sagt, Kyros kommt. Ein Hirte, den ich einsetze. Und ich schicke ihn nicht zur Zerstreuung, sondern zum Sammeln. So, ein Gott, ein König, ach, lese mal einfach weiter. Vers 4. Und Jakobs, meines Knechtes und Israel, meines Auserwählten Willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr, sonst ist keiner außer mir, gibt es keinen Gott. Und das werden wir heute 10-mal in dem nächsten Kapitel jetzt, in dem Kapitel hier lesen. 10-mal. Außer mir ist keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Da ist Gott der Allmächtige und wer weiß, wie viele Tausende von anderen Götzen und Göttern. Ja. Aber hier ist Gott und er bestätigt seine Allmacht. So ein Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Und Gott will die ganze Welt erreichen. So ein Auch uns. Da bin ich so froh für. Ich bin der Herr, sonst ist keiner. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Hier ist jetzt Gott und er präsentiert sich diesmal nicht als Richter oder als Vater oder als Retter, sondern als Gott. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen kriegen. Deswegen ist es so wichtig, Bibel zu lesen. Ne? So ein einfach Gott. Da ist keiner. So ein, da ist niemand anderes, der es mit mir gleich aufnimmt. So ein Ich bin Gott. Ich bin der, der alles einfach in seiner Hand hat und alles tut, was er will. Ob ihr das versteht oder nicht, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr da Gewissensbisse habt oder ein komisches Gefühl im Magen, es ist mir egal, weil ich bin Gott. Und alles, was ich tue, ist gut. Alles, was ich mache, ist gut durchdacht und es ist wohl zum allen, für alle. So, und hier ist jetzt Gott und ja, und ich frage mich, Kyros war bestimmt bleich im Gesicht, so, als er das gelesen hat, oder? Daniel ist da und sagt, ja, guck mal, 150 Jahre vorher, mein Freund, hat Gott über dich geschrieben, hat einen Brief geschrieben, willst du mal lesen? So, der hat da eh die Schriftrolle bei sich, weil die haben den Tempel ja ausgeräumt. Und dann, na dann, hol mal her. Und dann fängt er an und Gott redet ganz persönlich zu ihm, in einem Brief. So. Und Gott sagt ihm, du bist nicht durch Zufall König geworden. Ich kannte dich. So. Und ich bin's, der dich siegen lässt. Ich bin der, der die Tore aufmacht. Ich bin der, der dir die Völker gibt. So. Also erheb dich nicht. Ich hab dich gegürtet. Vers 7. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und euch schaffe, ich, der Herr, verbringe dies alles. Träufelt, ihr Himmel, von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und es sprosse Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe das geschaffen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu dem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? Ja. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es doch so ironisch, oder? So ein Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Es gibt nur einen Gott. Ja. Und trotzdem, ich werde so oft aufgefordert, auch von Christen in letzter Zeit ziemlich viel, was mich nervt, so ein aber du musst doch die anderen Götter akzeptieren. Ne? Du musst ja nicht dran glauben, aber du musst sie wenigstens akzeptieren. Du kannst nicht einfach sagen, so, es gibt nur einen Weg und einen Gott und so ist es. So, ne? Die glauben doch auch an Gott und die lieben doch auch. Und so, keine Ahnung. Nee, ich bin doch nicht dumm. Und dann müsste ich lügen. So, selbst wenn ich schweige und nichts sage, würde ich lügen. So, ne? Weil ich demjenigen bewusst im Glauben lasse, dass das schon okay ist für mich. So. Aber das ist wahr. Es ist doch dämlich, dass die Schöpfung hadert mit Gott. So. Da ist der Schöpfer, der alles gemacht hat und der alles zusammenhält. So. Und da steht die kleine Schöpfung, ne? Der Floh vom Schöpfer und sagt, das machst du falsch. Also ich würde das besser machen. Also ich habe hier einen Bauplan entwickelt und gucke hier, da ist viel mehr Gerechtigkeit drin. Ne? So. Ist doch affig, oder? Und dann gibt er hier die Beispiele, die praktischen, und sagt, der Ton wird nie zum Töpfer sagen, was machst du? Es ist nur Ton. Der Ton, den legst du hin und da bleibt er. Aber der Töpfer ist derjenige, der sich bewegen kann, der denken kann, der ein Bild hat, eine Vision hat. Der Töpfer ist der nimmt den Ton einfach und er macht, was er will. Ne? Und der Ton ist nicht da und meckert die ganze Zeit. Ja doch, der Mensch meckert. Ne? Mir schwindelig von Tränen. So ein diese Beulen und so, und dieser Druck, und was machst du eigentlich hier aus mir? Ne? So ein, was für ein, und Gott ist auch der, der uns dann nimmt, und er nimmt ja auch das Bild für uns, dass er der Töpfer ist und wir die Tongefäße. Ne? Aber wer sich Gott unterwirft und sagt, Schöpfer, mach aus mir, was du willst, gut, weil du gut bist, so, ne? So ein, der kommt unter den gleichen Druck wie der, der die ganze Zeit meckert, weil er nicht Gott als Töpfer annehmen will, ne? Oder denkt, er wäre was Besseres, so. Aber wenn du das Bild übernimmst und denkst, okay, du bist ja erstmal nur Ton und du musst geformt werden, ne? Und wir kommen zum Glauben und werden geformt und es dreht sich manchmal und du wirst irgendwie anders und wirst dünner und wirst geknetet und wird zusammengefaltet, ne? Und irgendwie bist du dann fertig und denkst, oh, fertig, ne? Du kommst in so eine geistliche Stufe, wo du denkst, jetzt sehe ich, was Gott vorhat mit mir, was ich mal machen werde, ne? So ein, oder wer ich bin in Christus. So ein, aber auf einmal schiebt er dich zum Trocknen. Ne? Und du stehst nur rum und denkst so, ja, ist so trocken gerade, es war doch gerade alles so schön, ich habe deine Hände die ganze Zeit gespürt und wie du mich formst und was du machst und, ne? So ein, und jetzt stehe ich hier, ne? Und merke deine Berührung nicht mehr und nichts. Ne? Und dann kommt die geistliche Reife, wo man lernt, nee, ich muss glauben, egal wie ich mich fühle und egal wie meine Umstände sind. Gott ist da, das hat er mir gesagt, also ist es so. Und dann sagst du, kommst du zu der Reife und Gott berührt dich wieder und nimmt dich, ne? Aber wo geht's dann hin? In den Ofen. Und dann kommt das Feuer und du wirst, und auf einmal kommt Druck, weil du bist gewachsen, du bist so kräftig jetzt, dass Gott zulassen kann, dass was von außen raufkommt, ne? Mehr als sonst. Und du denkst, ich verglühe, ich verbrenne, ich verrotte, ich komme hier nie mehr raus, so viel Druck, ich schaff's nicht, ne? Aber dann kommt die Abkühlung. Und du denkst, oh, jetzt bin ich hart geworden, ne? Und es ist so. Gott schickt uns durch diese Härte, durch dieses Feuer, durch dieses Läutern. Und danach sind wir beständig und zerbrechen nicht gleich, ne? So, wir brauchen das, diesen Feuerofen. So, dieses Prüfen, dieses Reinigen, um zu hart zu werden und stark zu sein in Gott. Aber was passiert dann? Dann fängt er an zu malen, ne? Und auf einmal macht er ein wunderschönes Bild aus dir. Und dann geht's wieder ins Feuer, damit das Zeug wieder hart wird, ne? Und beständig ist und nicht gleich wieder abbröckelt, weil nur ein Hauch kommt von irgendwas. So ein bisschen Wasser oder sonst was. So ein, weißt du, Gott ist mit uns nie fertig. Und es gibt zwei Wege, wie wir als Nachfolger mit Jesu gehen. Entweder sind wir die ganze Zeit nur nörgeln und ihm einfach nicht glauben wollen, dass was, wo ich in dem Prozess, in dem ich gerade bin, das ist gut für mich. Da kommt was Besseres bei raus. Und ich ergebe mich dem und bin dann depressiv die ganze Zeit im Geist und lass mich gehen und hängen. Oder du bist der weiß, ja, egal in welchem Prozess ich gerade bin, Gott formt mich zu was. Ich bin schon seins, er hat mich erkauft und er liebt mich und er hat einen Plan. Ne? Und dann gehst du da mit Freude durch und mit Sicherheit und du wächst. Ne? Erste Töpfer. Also wer meckert über dem, was der Töpfer macht? So spricht der Herr, Vers 11, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder, und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will all seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen. Und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der Herrscher. Er wird es nicht aus Gewinn machen oder weil er bestochen oder bla bla, sondern einfach weil er es auf dem Herzen hat. Und so war es dann auch. Vers 14. So hat der Herr gesprochen. Der Erwerb Ägyptens und der Gewinn Kuschs und die Sabäer, Leute von hohem Wuchs, was immer das ist, große Menschen, werden zu dir hinüberkommen und dir gehören. Dir werden sie nachfolgen und in Fesseln gehen. Vor dir werden sie niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott. Und sonst gibt es gar keinen anderen Gott. Fürwahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, du Erretter. Es soll beschämt und zu Schanden werden, es sollen sich allesamt mit Schande davonmachen, die Götzen anfertigen. Israel aber wird durch den Herrn errettet, mit einer ewigen Errettung, Jesus. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in alle Ewigkeit. Ich finde es schön, wie Gott durch die Geschichte hindurch sein Volk einfach hält. So wie jetzt. Weiter von Gott könnten sie nicht sein. Du kannst die Geschichte von Israel richtig verfolgen, vom Judentum. Als sie ihr Messias abgelehnt haben, haben sie so kurze Zeit später ihren Tempel verloren und alles, was sie eigentlich ausgemacht hat, so als Volk. Und du kannst sehen, wie weit sie weggegangen sind dann von Gott. So wie ihre komischen Theologien noch schlimmer wurden, als sie vorher schon waren, wo Jesus schon gesagt hat, was ihr da macht, Sohn. Aber trotzdem ist dieser, hat Gott es gelassen in ihrem Herzen, dieses Warten auf diesen Messias. Dieser Ruf vom Schöpfer selber, Sohn. Und du siehst, die ganze Welt ist manchmal gegen sie und trotzdem, Gott lenkt die Politik. Und der beschützt sein Volk. Und wir werden sehen, oder hoffentlich nicht, Sohn, aber in den letzten Tagen dann, in den letzten 7 Jahren wird die ganze Welt gegen Israel sein. Und im Krieg ziehen. Überleg dir mal einfach, wenn man sich das vorstellt, ja. So ein kleines, ich meine, das ist ja wie hier bei Asterix und Obelix, oder? Hier dieses Gallien. Nee, doch, ja. Gallier, genau. Ne? So ein winziger Dorf mit so ein paar Leuten, im Gegensatz zu dem riesen römischen Reich. Ne? So, und auch da, Gott macht die Politik, aber Gott lenkt die Politik für sein Volk. Ne? Weil er einen Plan hat. Und er verspricht, er wird das einfach aushauchen. Da muss Israel sich gar nicht drum kümmern. Ne? Mit einem Schlag, bumm, sind die Mächte dahin. So ein, weißt du, und sein Volk wird erkennen, dass er der Messias ist. Und sie werden Buße tun und sie werden zum Glauben kommen. Und ihr Messias, Jesus Christus, preisen. So ein, ist der Hammer. Gott ist einfach Hammer. Vers 18. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Und wir haben so einen krassen Gott, überleg dir doch mal. Ich gucke gerne Science-Fiction-Filme, ne? Hören jetzt wahrscheinlich nicht gerne viele gerne, aber ist ja egal. Ich mag das. Ich mag einfach, ich sehe auch gerne Filme über Aliens und Krams, ne? Und über andere Welten. So ein, über andere Kulturen oder ja auch mystische Dinge und so, weil ich das interessant finde, wie Menschen, was Menschen gestalten würden, wenn sie Gott wären. Das ist ja ihre Fantasie und sie erfinden neue Kreaturen und sie erfinden neue Landschaften und so. Ne? Aber wenn du dann guckst, ist alles so gruselig oft, ne? Und so bösartig und so fies. In so einer Welt kann man doch gar nicht leben. Ne? Und dann guck dir mal an, was Gott hier als Fiesestes erschaffen hat in der Welt. Ne? Also Gott hat alles so wunderbar gemacht. So herrlich, so friedvoll und so gut. Ne? Und wenn ich dann sehe, wie der Mensch, was der Mensch erschaffen wurde, dann denke ich mir, Halleluja, danke, dass du Gott bist. Ne? Diese bösen Aliens oder Monsterwürmer, die einen, oder keine Ahnung so, ne? Ich meine, das macht Gott nicht, sondern Gott hat alles geschaffen, nicht als Einöde. Nicht, dass wir es so hart haben, dass wir kämpfen müssen die ganze Zeit und es überhaupt nicht genießen, sondern er hat Farben gebracht. Ne? So ein weiches Gras. Düfte und Geschmackssorten, ne, so vielfältig. So ein, wir haben einen tollen Gott. Und er macht alles gut. Wo war ich denn? Jetzt bin ich mich bewohnt zu sein. Er hat sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Ich, der Herr, rede, was recht ist und er verkündige, was richtig ist. Und doch da, die Götzen, die falschen Götter, reden nicht, tun nichts, ne? Verkünden nur durch ihre Präsenz eine falsche Sicherheit. So, und die Menschen warten sich da und dann kommt irgend so ein Priester hoch aus irgendeiner Ecke, ja, und der hat gesagt, das und das. Ne? Aber Gott ist ganz anders. Gott hat sich nicht versteckt. Gott hat sich von Anfang an der Schöpfung offenbart. Im Garten Eden schon und es hat nie aufgehört, auch mit unserer Sünde nicht. Gott hat sich immer wieder offenbart und hat zu ihm geredet. Und er hat dafür gesorgt, dass das, was er gesagt hat, rumgeht, auch als es noch keine Bibel gab. Überleg doch mal, ab Mose wurde erst Bibel geschrieben. Davor war alles immer wieder weitergegeben, von Generation zu Generation. Und Gott hat gesorgt, dass das bleibt. Sogar was vor Noah, vor der Sintflut war. Gott hat dafür gesorgt, dass es bleibt. So ein, weißt du, Gott hat nie verheimlicht, wer er ist und was er ist. Alle Menschen wussten das. So ein, Das bestätigt doch Paulus im Römerbrief. Kein einziger Mensch, auch wenn er noch im kleinsten Stamm lebt oder als Einzeller irgendwo geboren wurde, nicht Einzeller, sondern als Einzelner, irgendwo aufzufinden ist, Windelkind, ein Urwald und so, und da ist er nur. Ne? Und irgendwann wird er erwachsen. Niemand kann sagen, wenn er vor Gott kommt, irgendwann so,
habe ich nicht gewusst,
hat nicht gesagt. Sondern Paulus sagt in Römer 1, jeder hat das von Gott bekommen, jeder einzelne Mensch. Dass er schon die Schönheit anguckt, die Natur anguckt und weiß, das ist eine Handschrift, es ist ein Schöpfer. Jeder Mensch hat diesen Gottesglauben bekommen. Ne? Niemand kann sich davor drücken. Und wie Gott das dann richtet vor seinem Gericht, da halte ich mich raus. Aber keine Ahnung. Danke. Versammelt euch. Kommt. Tretet miteinander herzu. Ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet's, bringt's vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an her verkündigt? War nicht ich es, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Hier ist Gott, der zu seiner ganzen Schöpfung redet. Und ich liebe das so. Im Alten Testament hindurch, von Anfang bis zum Ende, erwähnt er immer wieder alle Menschen, die Heiden und sein erwähltes Volk. Dreht euch nur um zu mir, ich will euch retten. Es gibt keinen anderen Gott außer mich. Aber ihr müsst euch umdrehen. Ihr müsst euch wenden, und zwar in meine Richtung. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückkommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnen. In dem Herrn wird Gerechtigkeit werden und sich rühmen der ganze Same Israel. Wird gerechtfertigt werden und sich rühmen. Der ganze Same Israels. Nur dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Und noch 46, geht ganz schnell, ist nur dieser eine Absatz hier. Bel krümmt sich. Nebo ist zusammengebrochen. Ja, hat man schon, Bel ist ein anderes Wort für Baal. Und der Gott Nebo halt. Ihre Bilder sind von Tieren und von Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Na, was für ein Gott, den man mit sich rumtrinken kann. Ne? Oh, ich habe Gott vergessen. Mist, muss nochmal zurück. Sie sind zu einer schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Und jetzt kommt aber Gott und zeigt, was wirklich ein Gott ist. Hört auf mich, o du Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen seid, von Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in eures Kreisens Alter bin ich derselbe und bis zu eurem Erkrauen will ich euch tragen. Ich hab's getan. Und ich will es auch weiterhin tun. Euch heben, tragen, erretten. Ist lustig, oder? Als ich gelesen habe heute, habe ich mich so gefreut. Das ist so lustig, ne? Weil Gott ist da und er sagt, ich sehe hier oben keinen anderen Gott. Also ich bin der Einzige. Aber ich sehe euch, wie ihr da eure Götter rumschleppt. Ne? Ihr müsst euren Gott tragen. Ihr müsst habt Lasten drauf, so um ihnen zu gefallen. Eure Vieh bricht zusammen, euer Leben bricht zusammen, ne? Und ihr kommt in Gefangenschaft. So ein, aber guck mal, ich bin Gott. Ich muss nicht getragen werden, ich trage dich. Ne? Gott ist der, der seine Schöpfung trägt. Und das ist wunderbar, oder? Wie er sich hier äußert. Vom Mutterleib an bist du mir aufgeladen. Der Vorstand, ja, ihr ladet eurem Vieh diese schweren Götter auf, ne? Dass sie die tragen müssen. Gott sieht sich hier als Muli, als Diener, als jemand, der uns trägt. Unsere ganze Schwachheit, aber unsere ganze Person auch, ne? Unser ganzes Leben. Und das ist so schön, weil er sagt, vom Mutterleib an habe ich mich dich aufgeladen. Ne? Und von bis zum Greisenalter werde ich dich tragen, bis du graue Haare kriegst und stirbst. Ne? Und das ist so schön, weil Gott ist der uns hält. Ne? Ohne dass wir was machen. Ich will dich weiterhin auch heben. Und ich kann gar nicht sagen, wie unzählige Male Gott mich heben musste. Aus meiner Bequemlichkeit oder aus meiner Fleischlichkeit oder aus meiner Schwachheit, aus meiner Faulheit oder Müdigkeit, aus meinen Ängsten und Sorgen und Nöten, all dem, wo eine Last drauf war. Ne? Und da an dem Moment, wo ich nicht mehr laufen kann und einfach nur noch schrei Hilfe, ne, da hebt er mich raus, oder? Und er macht es auch weiter, bis ich Opa bin. Ne? Bis ich verschrumpelt bin und so schwach, dass ich einfach meine Augen schließe und bei ihm wieder aufwache. Solange wird er mich immer wieder hochheben, immer wieder tragen. Und tragen brauchst du nur jemanden, der nicht laufen kann. Timo muss ich gerade tragen. Ich könnte noch sitzen lassen. Aber er hätte ein Problem. Und ich auch, weil die Couch wäre nass und bekotet. Und er hätte nichts zu essen und nichts zu trinken und würde irgendwann sterben. Ne? Also muss ich ihn hintragen, überall hin, an jedem Platz. Ich muss zum Klo, Klo. Ich muss zum Tisch, Tisch. Ich muss ins Bett, Bett. Ich muss mich waschen, dorthin. Ne? Aber so macht das Gott mit mir. Mir tut schon das Knie weh. Ne? Aber unser Gott wird nicht müde. Er mattet nicht, so wie die Jungen, ne? Sagt er. Unser Gott ist nicht schwach. Und ich finde das so schön, weil wir uns da reinlegen können in seine Hand und sagen können, ich fühle mich sicher und ich bin sicher. Ne? Du trägst mich an jeden Ort, an dem ich sein muss. Weil es mir gut tut. Ich werde dich weiterhin heben, tragen und erretten. Und ich will gar nicht wissen, wie oft Gott mich schon errettet hat. Ich weiß im Nachhinein, vor meiner Erlösung, bevor ich Jesus angenommen habe, hat mich Gott unzählige Male gerettet, bewahrt davor, Falschentscheidungen zu gehen, zu treffen, ne? Auch mehrmals bewahrt davor zu sterben. Aber auch jetzt während meiner Erlösung bin ich mir bei vielen Sachen sicher, da hat er mich bewahrt, dass die Situation nicht kommt oder dass ich den Weg nicht einschlage. Oder, weißt du, wer weiß, wie oft Gott uns errettet. Das wird mir schon klar, weil Jakobus sagt, ich habe die Versuchung, das Gewicht der Versuchung bei jedem Einzelnen bemessen. Und mehr als ihr ertragen könnt, werde ich nicht zulassen. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn Gott seine Hand da wegnehmen würde und alles würde auf uns einprasseln, was Satan uns geben möchte. Oder was die Welt zu bieten hat. Ich habe jetzt schon zu kämpfen und zu tun. Gott errettet uns jeden Tag, bis wir endlich im Himmel sind. Vers 5. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber in der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Und da steht er und er rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer. Und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Auch da wieder, Gott ruft hier auch zu den Heiden, aber Gott ruft auch zu seinem Volk und er sagt, ihr Übertreter, ihr, die ihr mich verlassen habt, um euer Vertrauen in Dinge oder anderes euer Vertrauen da reinlegt, so in andere Dinge oder in Menschen oder was auch immer, in Orte oder in Träume und Wünsche, ihr, die ihr euch Götter schnitzt und euch in eurem Leben hinstellt, irgendwo an seinem Platz. und schreit danach und sehnt euch danach und ihr kriegt es nicht. So ein bedenkt doch das, dass euch da niemand rettet, dass euch da niemand hört, euch, dass da keine Hilfe ist. Also dreht um, nehmt es euch zu Herzen und dreht um. Und das finde ich so schön, weil Gott damals schon so bußfertig war wie heute, so gnädig war für Buße wie heute. Ne? Weißt du, er schreit jetzt zu seinem Volk und sagt, dreht um, dreht, wendet euch zu mir, werft das Vertrauen in die Dinge weg, vertraut mir. Und dann geht's weiter, heiter. Ne? Bedenkt das und erweist euch als Männer. Also kriegt einen Arsch in die Hose, so ein. Ne? Hört auf zu jammern wie ein Kind und steht euer Mann, so ein. Nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Und das ist ein Ratschlag an die, die ihr Vertrauen verloren haben oder ihren Blick verloren haben. Ne? Kehr mit deinem Herzen wieder um zu mir und erinnere dich doch mal dran, wie es war mit mir. Erinnere dich doch mal dran, was ich getan habe. Erinnere dich doch mal dran, wie ich das Unmögliche möglich mache. So. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Doch. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Was für ein Gott. Kaum, es hat noch nicht angefangen und er sagt schon, wie es ausgeht. Wahnsinn. Und ich kann mir das nicht vorstellen, aber deswegen ist ihm alles möglich. Deshalb sind wir berufen und erwählt und doch haben wir uns selbst entschieden. Deswegen verhärtet er manche Herzen und andere nicht. So, weil er genau weiß, wie jedes Schicksal endet. Wie sich jeder entscheidet. Wie der Weg sein wird. Und er weiß auch, wie er welche Stopps legen muss auf unserem Weg, damit wir nicht runterfallen vom Weg. Weil wir würden runtergehen, sofort. Da bin ich überzeugt. Würde Gott seinen Geist wegnehmen, wäre ich 0, nix bestimmt wieder auf dem breiten Weg. So, aber das lässt Gott nicht mehr zu. Weil ich auf ihn vertraue und ihm folge. Und umkehre, wenn er sagt, Stefan, falsch. So, das sind, er ist der, der von am Anfang schon weiß, wie es endet. Wunderbar. Gib mir eine Sicherheit. Ich weiß nicht mein Ende, aber er weiß mein Ende. Und von Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe den Osten her einen Adler, das ist Kyros, und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Nee. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht und sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Ich sagte zu allen Menschen, wenn du mich ablehnst als Gott und mich nicht akzeptierst als Schöpfer oder meinst, du weißt es besser als ich und willst mir Ratschluss geben oder mir sagen, was ein guter Plan ist und was nicht, so ein dann guck dein stolzes Herz an und lass dein stolzes Herz. Weil ich bin Gott und ich mache, was ich will. Ich lache, wenn du fluchst gegen mich. Steht es irgendwo im Psalm oder so, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwo sagt Gott so ein, die Völker erheben ihre Stimme und toben gegen mich und Gott sitzt auf dem Thron und lacht sie nur aus. So ein, ne? So ein, das. Aber Gott sagt dir, hey, du mit deinem stolzen Herz, die Rettung ist nicht fern von dir. Die Rettung ist sogar sehr nah. Und die Rettung ist zu finden in Zion. In Israel, meine Herrlichkeit. Suche mich, such den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Gott Israels. So ein in Zion, das ist meine Gemeinde, der Messias. Such ihn und du wirst die Rettung finden und sie ist so nah. Ja. Ist so schön, wie Gott hier redet, auch zu so einem heidnischen Gyros. Ne? Ich finde es Wahnsinn. Nur dass er sagt, dreh dich um, aber hat er nie gemacht. Jedenfalls nicht, dass man es weiß. So. Also lass uns beten. Ja, ich find's wahnsinnig, ja. Einfach zu sehen, dass du es überhaupt gemacht hast, so. Einfach diesen wirklichen Menschen da anzuschreiben, 150 Jahre vorher, und ihm genau zu sagen, was passiert. So. Wer er sein wird. Ja. Einfach nur, um zu beweisen, dass du der bist, der du bist, ja. Herr, ich möchte dir vertrauen in allem, Herr. Auch in dem, wo ich Angst habe oder was ich nicht verstehe. Auch vielleicht so gerade Zeiten, was die Regierung macht oder weltweit, was den Christen angetan wird oder sonst was. Ja, ich will dir vertrauen, auch mit all den Machtführern, die ihre Macht missbrauchen und so vielen wehtun und so viel Tod bringen und Leid. Ja. Aber du hast einen Plan, der einfach meinen Verstand übersteigt. Und am Ende wird es ein Ziel geben und du hast uns das Ziel verraten, Herr. Und ich danke, dass wir dabei sein dürfen. Dass du so ein mächtiger und großer und erhabener Gott bist. Und du lässt es nicht zu, dass man einen anderen Gott anbetet. Weil da keiner ist. Und ich danke, dass du mit uns ewig zusammen sein willst, um nicht einsam zu sein. Warum auch immer du uns gemacht hast, ja. Aber ich danke dir für diesen Bund, den du gemacht hast und dass du ewig treu bist und dass wir deine Braut sind und du auf uns wartest und uns ein Haus baust, gerade, dass du wieder ein Land baust, gerade einen Ort, wo wir leben, der harmonisch ist und gut, der für uns gemacht ist, um dort zu wohnen. Aber diesmal noch näher als beim ersten Mal. Ja. Ich bin gespannt. Ich danke dir, dass ich bin so dankbar dafür, dass dieser eine Gott, den es gibt, dass der so mild ist und so warmherzig und so gut. Dass du uns immer und immer wieder vergibst. Ja. Dass du uns immer und immer wieder hochhebst und ziehst, immer und immer wieder wäscht. Dass du uns trägst, wenn wir nicht laufen können. Also zu egoistisch sind oder zu selbstverliebt, ja. Oder zu stolz. Dass du immer und immer wieder an unsere Herzen klopfst und weich machst, dass es bei dir kein Ende gibt, dass du uns nie loslässt, dass du uns leierst und uns veränderst immer mehr. Ich danke dir für die einzelnen Schritte, die du gehst mit uns, ja. Auch wenn es manchmal heiß ist oder trocken oder ja, man einfach nur wartet auf dich. Trotzdem können wir sicher sein, dass wir in deinem Plan sind und dass das Ende wunderschön ist. Ich danke dir, dass du ein Kunstwerk aus uns machst, ja, und das, ja, du bist der beste Künstler, den es gibt. Ja, ich bin schon gespannt, wie wir vollendet aussehen. Es muss was Herrliches sein. Also bitte gib uns, wenn wir nach Hause gehen, noch den Blick einfach für diese Ewigkeit, für diese Allmacht, für dieses allwissende Wesen, das du bist, ja. Gib uns dadurch einfach Ruhe. Stärke unsere Gottesfurcht, so dass die Dinge hier unten einfach wie ein Witz erscheinen. Weil die Dinge, die uns belasten oder beschäftigen, nichtig werden. Ja. Ich möchte keinen Götzen folgen, sondern dem lebendigen Gott. Und das mit Stolz als Mann. Oft fehlt mir der Mut, und so gib uns bitte weiter Freimut. In der Verkündigung, aber Freimut auch im Bezeugen und im Leben. Ja. So dass wir ein Licht sind, das deiner Herrlichkeit strahlt und einen Namen tragen, der auf dich hinweist. So dass, ob wir essen oder trinken, wirklich es deine Ehre ist. Ob Kleinigkeit oder große Sachen, ja. Danke, dass du uns zur Veränderung führst irgendwann. Und ich freue mich drauf. Ja. Wir sind sicher bei dir. Du bist unser Fels. Amen.